Hier sind die Berufslotsen. Alles rund um Beruf, Berufung und Entwicklung für berufserfahrene Leader und Experten. Wir besprechen Themen, die dir berufliche Orientierung geben und betrachten ganzheitlich, wie du deine Karriere in Einklang mit deinen Zielen und deiner Vision vorantreibst, damit du Sinn und Erfüllung in deiner Arbeit findest. Und jetzt viel Spaß mit den Berufslotsen.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Björn, hallo.
Hallo Thomas, auch liebe Grüße von mir an euch alle, die uns zuhört.
Ja, wir wollen heute unsere Serie weiterführen zum Thema persönliches Geschäftsmodell, Business Model U, und haben, soweit ich den Überblick habe, jetzt nur noch einen Baustein offen, und das wäre die realistische berufliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Letztes Mal hatten wir ja das Thema Schlüsselpartner ausführlich behandelt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Thema. Und wenn du verzeihst, dann würde ich vielleicht gerade noch ein paar Sätze darüber verlieren, das für manche nicht so ganz einfach ist, weil wenn Menschen einen Job suchen oder in Jobs beschäftigt sind, dann sehen sie sich oft nicht so gerne als Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Nichtsdestotrotz sind sie das natürlich. Also das heißt, natürlich sind wir auch Teil dieser betriebswirtschaftlichen Gleichung. Und was mir so dann immer entgegenkommt bei persönlichen Geschäftsmodellen ist, und das ist auch ein bisschen der Unterschied, Unternehmen haben ja im Grunde immer nur harte Kosten und harte Einnahmen. Das heißt, sie zahlen Gehälter aus oder sie investieren Geld und nehmen auf der anderen Seite auch wieder Geld ein. Und bei persönlichen Geschäftsmodellen ist das ja anders. Wir können auch weiche Kosten haben und wir können auch weiche Einnahmen haben. Und vielleicht kannst du hier mal den Faden aufnehmen, Björn, und vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen harten und weichen Kosten und Einnahmen.
Also wenn wir uns das anschauen, harte Kosten, also das ist, wir nennen das harte Kosten, ja, im betrieblichen Umfeld nennt man das einfach, das sind einfach Kosten. Das sind Einnahmen, das wird in der Regel in einfach zu messenden Einheiten gemacht, was weiß ich, entweder in Euro, Dollar oder Franken. Es kann sich auch um Zeiteinheiten handeln, ja, und das sind die harten Kosten. Die weichen Kosten auf der anderen Seite sind eigentlich die Dinge, die sich schwer messen lassen, die aber nichtsdestotrotz, ja, da wir Menschen sind, die sich nichtsdestotrotz sehr, sehr stark auf uns auswirken können. Da gehören Sachen rein wie die emotionale Lage. Wie geht's mir, wenn ich bei der Arbeit bin? Und das ist eine Abwägung, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn wir uns beruflich neu orientieren oder wenn wir arbeiten, ja, weil da kann natürlich sehr, sehr viel mit auch schief gehen, wenn nämlich diese Kosten höher sind als der Nutzen, ja, insbesondere die alles das, was auf der weichen Seite ist, das ist schwer zu messen, aber die Ergebnisse können fatal sein. Ja, also von permanent schlechter Laune bis hin zu gescheiterten Beziehungen oder auch psychologische Schäden. Ja, das ist alles drin, wenn eben die weichen Kosten zu hoch sind.
Also könnte man ja eigentlich sagen, wenn eine Person so ein Burnout-Syndrom entwickelt, dann ist das Verhältnis von weichen Einnahmen und weichen Kosten aus der Balance geraten auf Dauer.
Da stimmt dann was nicht, ja. Vielleicht vielleicht wenden wir nochmal ganz kurz den Blick zurück, bevor wir uns jetzt auf die weichen Kosten versteifen. Schauen wir doch mal kurz nochmal, was sind denn harte Kosten? Ja? Mhm. Was können denn so typische harte Kosten sein, Thomas?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, für jemanden, der sich im Berufsleben befindet, beispielsweise Weiterbildungskosten, Literatur, Coaching, also alles Dinge, die die Person eigentlich oder Geld, die die Person einsetzen muss, um ihre Schlüsselressourcen à jour zu halten, weil sie ohne diese natürlich auch keine Schlüsselaktivitäten erbringen kann und auch nicht zum Wert beiträgt.
Ja, ein anderer Punkt ist zum Beispiel die Aufwendungen, die für Mobilität getätigt werden, ja, Kosten fürs Auto, Kosten für den Zug, um zur Arbeit zu kommen, wenn ich jetzt nicht von zu Hause arbeite, aber auch wenn ich zu Hause arbeite, die Kosten für die Einrichtung des Heimarbeitsplatzes.
Jetzt gerade bei Corona ein besonderer harter Posten ja, für manche, richtig. Genau. Aber auch Lizenzen, oder?
Richtig.
Also wenn ich zum Beispiel überlege, dass ich jetzt einfach, wenn ich so in bestimmten diagnostischen Verfahren, für die ich ausgebildet bin, zahle ich jährlich Lizenzgebühren. Wenn ich die nicht habe, kann ich das nicht mehr tun eigentlich.
Ich meine, und dann kommen natürlich auch so Kosten dazu wie Kosten für Kleidung. Ja? Das ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen, weil so die Trennung zwischen beruflicher Kleidung und Freizeitkleidung nicht mehr ganz so strikt ist. Ja, aber ich kann mich da schon noch dran erinnern, dass ich früher viel Geld für Anzüge ausgegeben habe. Anzüge, Krawatten, Schuhe, Business-Schuhe. Ja, das waren recht große Aufwendungen seinerzeit.
Durchaus, ja. EDV-Kosten zählen dazu, die man braucht. Oder auch Hardware-Kosten, Notebook-Kosten, Telefonkosten, Anschaffung eines neuen Smartphones, was man für die Arbeit benötigt.
Also das sind die harten Kosten. Wie ihr, liebe Hörer, jetzt gesehen habt, die schlagen immer in entweder Euro und Cent oder irgendwie irgendeiner anderen Währung zu Buche.
Genau, das tun ja eigentlich die weichen Kosten auch, nur es gibt keine Kostenstelle dafür.
Richtig,
Könnte man sagen, oder?
Wenn eine Person, zumindest in der Wirkung.
Oder wenn jemand, glaube ich, sich längere Zeit in einer Phase der inneren Kündigung befindet, dann wirst du das ja als HR-Business-Partner irgendwo mitkriegen. Oder das Unternehmen wird das spüren. In Krankenständen und so weiter und so fort vielleicht, oder?
Ja, es ist halt nicht so einfach, die Kosten zu erfassen. Für die Person selbst, die diese Kosten aufwendet, selbst wenn es monetär zu messen ist, ist eigentlich der monetäre Anteil weniger das, was wirklich wichtig ist, sondern einfach das Grundbefinden der Person. Wenn ich mich auf der Arbeit verletze, ja, nehmen wir mal jetzt eine ganz normale physische Verletzung. Ja, ich verstauche mir die Hand, weil ich händisch arbeite. Und dann kann ich das natürlich in Kosten messen, was das nachher kostet. Aber viel wichtiger für die Person ist, da sind Schmerzen mit verbunden, damit sind Einschränkungen im Freizeitbereich. Ich kann zum Beispiel nicht mehr meinem normalen Sport nachgehen. Also diese weichen Kosten, das sind, selbst, wie ich schon sagte, selbst wenn sie in monetäre Größen überführbar sind, sind eigentlich das Entscheidende sind nicht diese monetären Kosten, sondern der Verzicht oder der Schmerz oder was auch immer diese Kosten nachher darstellt.
Ja, da pflichte ich dir auf jeden Fall zu. Ich dachte mir nur, manche Unternehmen würden vielleicht eher auch ein bisschen sich selber was Gutes tun, wenn sie diese weichen Kosten, die vielleicht durch dementsprechend schlechte Arbeitsklimas etc. entstehen, proaktiv im Griff hätten oder zumindest ein Augenmerk darauf richten würden.
Das auf jeden Fall, wenn wir den Blickwinkel von der Person weg aufs Unternehmen lenken, dann ganz klar. Ja, also harte Entscheidungen führen immer zu versteckten Kosten. Ja, und da ist ganz klar, wenn ich jemand die Kündigung ausspreche, kann das unter Umständen auf dessen Psyche schlagen und diese Person geht dann in den Krankenstand und verursacht so oftmals die Kosten, die man eigentlich durch die Kündigung einsparen wollte.
Gut, aber richten wir unseren Blick
genau,
wieder
auf euch, liebe
die einzelne
Zuhörer.
Person.
Ja, wir haben es am Anfang ja schon angerissen. Harte Kosten, weiche Kosten. Weiche Kosten, habe ich bereits gesagt, da gibt es emotionale Kosten.
Also weiche Kosten wäre für mich beispielsweise auch, oder wären für mich, wenn eine Person die Sinnfrage stellt innerhalb einer Aufgabe. Also wenn die Person das Gefühl hat, sie trägt nicht je nach ihrem eigenen Wertesystem wenn diese Aufgaben für sie keinen Sinn machen. Wenn die Person sich unter- oder überfordert fühlt über längere Zeit hinweg. Wenn sie unter massivem Stress leidet. Wenn sie in einem Team arbeitet, wo die klimatischen Bedingungen frostig sind, wo sie nicht aufblühen kann und so weiter und so fort. Mhm.
Ja.
Das wären dann im positiven Sinne wären das dann weiche Einnahmen und im negativen Sinne wären es dann, würde das Ganze als negative weiche Kosten zu Buche schlagen.
Ja, es gibt ja so gewisse Grundbedürfnisse, die eigentlich bei jedem Menschen gefunden werden, die bei jedem Menschen gültig sind, ja. Und da gehören eben insbesondere solche Punkte auch mit dazu, dass man einen Beitrag leisten möchte und dass man persönlich vorankommen oder dass man persönlich wachsen möchte als Mensch, als Person. Und, und wenn diesbezüglich nichts passiert, empfinden viele das als eine gewisse Leere, die durch die Arbeit entsteht, die nicht zu persönlicher Weiterentwicklung führt und wo sie auch nicht den Eindruck haben, dass sie wirklich gebraucht werden. Ja? Mhm. Es kam mal einer zu mir, der war auch im Human Resources tätig und der sagte zu mir, ja, ich möchte hier eigentlich gerne dem Unternehmen helfen, seine Belegschaft gut zu managen. Aber alles, was ich mache, ich ziehe blöde Reports und ich erstelle blödsinnige Reports, die irgendjemand wahrscheinlich danach irgendwo in irgendeiner Schublade verstauben lässt. Und das war ein Kollege von mir, der durch eine echte Sinnkrise gegangen ist dadurch. Ja? Ich muss dazu sagen, er hat auch extrem langweilige Aufgaben zu erledigen gehabt. Ja,
ja, das sind, ich denke, diese weichen Kosten sind nicht zu unterschätzen, genau.
Und das bringt uns eigentlich auch schon zu unserem Punkt, dass wir mal weg von den Kosten gehen, sondern zu den Nutzen uns anschauen. Da gibt es natürlich genau die gleiche Unterteilung. Da gibt es auch harte Nutzen und weiche Nutzen.
Bei den harten wäre man halt wieder bei den klassischen Gehaltsbestandteilen, sonstige gehaltswirksame Bestandteile wie Auto, Zusatzleistungen etc., Ferien, Zeitregeln, das sind alles Dinge, die halt zu den harten Faktoren gehören bei den Einnahmen, genau.
Richtig, ja. Und auf der anderen Seite gibt es die weichen Faktoren, die ähnlich strukturiert sind wie die weichen Kosten. Vielleicht hier noch eine interessante Beobachtung, die ich aus 20 Jahren HR mitbringe. Und zwar die harten Faktoren, die führen eigentlich ganz selten zu Zufriedenheit. Aber diese harten Faktoren, die führen, wenn sie nicht erfüllt sind, zu sehr großer Unzufriedenheit. Ja, also das heißt, ein hohes Gehalt macht nicht unbedingt, also ein hohes Gehalt macht nicht zufrieden. Aber ein zu niedriges Gehalt macht sehr unzufrieden. Ja. Das Herzberg hat diese Punkte als Hygienefaktoren bezeichnet. Und es bewahrheitet sich immer wieder und wieder. Ja. Die Motivation, die von Gehaltserhöhungen ausgeht, ja, ich meine, sie haben eine gewisse Motivation, das muss man schon sagen, aber die verpufft sehr, sehr schnell im Tagesgeschäft. Was allerdings nie verpufft ist, wenn ich eine Stelle annehme, weil ich jetzt gerade weil ich in irgendeiner Notlage bin, ja, weil ich einfach meinen Job verloren habe und irgendwas unbedingt brauche, um Einkünfte zu haben. Und ich nehme dann eine Stelle an, in der ich wo ich sage, ja, also was weiß ich, 80% von meinem alten Gehalt ist besser als gar nichts. Ja. Aber das wird immer an mir nagen und ich werde immer sagen, ich bin hier unterbezahlt und das kann zu chronischer Unzufriedenheit führen über die Jahre, auf diesem Gehaltsniveau verbleibe. Und das ist was, das geht nicht weg und das sorgt für lang anhaltende Unzufriedenheit.
Mhm. Ja, das deckt sich mit meiner Erfahrung, ja, auch.
Aber schauen wir uns doch mal die weichen Nutzen an. Wir haben hier wieder den emotionalen Nutzen. Und Emotionen können durch verschiedenste Bedürfnisse oder Bedürfniserfüllungen getriggert werden. Wenn ich durch meine Arbeit den Eindruck habe, dass ich da was Gutes tue oder dass ich einen Beitrag leiste, dann wird mir das ein gutes Gefühl geben. Und dieses gute Gefühl wird mich unterstützen darin, gute Leistung zu erbringen, ja, und mich rundum wohl zu fühlen, ja. Das ist was, das wird sehr, sehr stark oftmals unterschätzt. Man arbeitet eben nicht nur, dass das Konto gefüllt ist, dass der Kühlschrank gefüllt ist, sondern man arbeitet durchaus dafür, dass man sich dadurch auch ein gewisses Wohlbefinden aufbaut. Mhm. Was sind denn aus deiner beruflichen Praxis weiche Nutzen, die deinen Klienten wichtig sind?
Also sehr oft wird wirklich das Thema Arbeitsklima genannt. Mhm. Also quasi mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die Verlass ist, bei denen man auch mal das Herz ausschütten kann, wenn man vielleicht privat in einer schwierigen Lage steckt. Das sind durchaus Dinge, die Leute oft an erster Stelle nennen. Mhm. Arbeitsklima. Dann durchaus auch die Möglichkeit, dazuzulernen, sich auszuprobieren, neue Fähigkeiten zu entwickeln, neue Verantwortung dazu zu bekommen. Das, denke ich, sind so ganz wesentliche, weiche Einnahmen. Mhm. Die meine Klienten immer wieder nennen. Netzwerk natürlich auch.
Ein gutes berufliches Netzwerk ist natürlich erstens, wenn wir uns zurückerinnern an unsere Folge über die Schlüssel, über die Schlüsselpartner, ja, was mir ermöglicht, mich mit anderen auszutauschen, was mich ermöglicht, auch extrem gute Leistungen zu erbringen. Und deswegen sehe ich das auch als eine der wirklich wichtigen weichen Faktoren wenn es um Nutzen geht an. Ja. Das weitere Thema, was ich da auch noch als wichtig sehe, ist den Arbeitsmarktwert, den ich mir dadurch erarbeite. Ja. Was bin ich auf dem Arbeitsmarkt wert? Ja, und es gibt immer wieder Personen, wenn man sie im Unternehmen vergleicht, gehaltlich auch wirklich rausstechen. Ja, und das ist für mich immer eigentlich ein ganz, ganz interessantes Thema, wenn ich in ein Unternehmen neu komme, wo ich mir anschaue, wer sind denn die Personen, die gehaltlich besonders rausstechen? Ja, da hat man jetzt natürlich normalerweise als Mitarbeiter keinen Zugriff drauf, aber wenn man eben im Bereich Human Resources tätig ist, hat man oft die Möglichkeit, das zu sehen. Und daran kann ich oftmals erkennen, was sind in diesem Unternehmen besonders gewünschte Eigenschaften. Ja, die kann ich mir dann bei diesen Personen sehr gut anschauen. Ja, wenn ich dann auch noch, wenn die Personen dann auch noch in meinen HR-Verantwortungsbereich fallen, kann ich das sehr genau analysieren und wirklich erkennen, warum ist dem Unternehmen diese Person so viel wert.
Mir ist denn da noch eingefallen, das Thema Selbstwirksamkeit. Das ist oft eines, das Leute sehr oft auch nennen. Die Möglichkeit, in seinem Verantwortungsbereich etwas zu bewirken. Nicht am Gängelband oder an einer kurzen Leine zu sein und nur quasi Aufgaben nach Vorschrift zu erledigen zu dürfen.
Ich habe vorher ja gesagt, dass jemand einen Wertbeitrag liefern möchte. Siehst du das in ähnlich oder ist das Gleiche?
Also ich finde, ja, für mich ist es ein bisschen unterschiedlich gelagert. Ich glaube, es kann auch jemand einen Wertbeitrag leisten, der einfach das tut, was man ihm sagt. Aber wenn Menschen selber ihre Arbeitswirklichkeit gestalten können, sich ein Stück weit auch frei fühlen, unterschiedliche Wege beschreiten zu können zum Ziel.
Ja. Die Freiheit, Mittel und Ziele zum oder Mittel und Wege zum vorgegebenen Ziel selbst finden zu können.
Genau, und sich dann in der Erreichung halt auch als selbstwirksam zu erleben.
Ja.
Das, denke ich, wird von vielen Leuten als massive Motivationsquelle genannt.
Kann ich mir gut vorstellen, ist bei mir selbst ja nicht anders. Das Wissen darüber, dass ich in der Lage bin, die Probleme, die sich mir in den Weg stellen, erledigen zu können, das ist natürlich ein ganz starker Motivator, aber auch etwas, was das Selbstbewusstsein, ja, also das persönliche Selbstverständnis sehr, sehr positiv beeinflusst.
Und natürlich korreliert das oft mit höheren Positionen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer höheren Position eher Mittel, Wege, Freiräume bekommt, um die Werkzeuge anwenden zu können, die man vielleicht möchte oder die man als zielführend betrachtet, sind sicherlich größer als wie bei einem Maschinenführer, der halt einfach jeden Tag einen Teil der vorgeschriebenen Tätigkeiten machen.
Nichtsdestotrotz würde ich das nicht nur auf jetzt die Kaderebenen oder die Führungsebenen beschränken, sondern kenne durchaus Fälle, wo auch Leute auf niedrigerem Niveau ein Freiheitsniveau haben, was sehr, sehr ermutigend und sehr, sehr bestärkend wirken kann. Mir fällt da jetzt gerade ein Beispiel ein. Ich habe ja lange im Handel gearbeitet und also im Mode-Einzelhandel. Und es gibt Unternehmen, die dem Verkaufspersonal richtig detailliert vorschreiben, wie sie mit einem Kunden zu arbeiten haben. Mhm. Und es gibt solche Fashion-Stores, wo insbesondere, wenn das eben freie Unternehmen sind, also wenn die jetzt nicht zu einer großen Kette gehören, wo die Mitarbeiter sehr viel Freiheit haben. Ja. Meiner Erfahrung nach gehören dort auch die Stores von den ganzen Luxusmarken. Ja, also ein Louis Vuitton Store, da haben die Mitarbeiter ein viel höheres Freiheitsniveau, auch das Verkaufspersonal, weil sich diese Marken Leute leisten können, denen das eigentlich angeboren ist, die das im Blut haben. Die müssen denen nicht im Detail vorgeben, wie man auf einen Kunden zugeht, wie man diese Person begrüßt. Die haben die richtige Persönlichkeit dafür. Wir haben in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, sehr oft Vorgaben gemacht, wie Dinge zu machen sind. Und wir haben es halt immer wieder gesehen, dass unsere besten Mitarbeiter dann zu diesen Luxury-Brands gegangen sind. Ja, Louis Vuitton oder Bulgari oder so. Ja, und da haben wir immer mal wieder Leute verloren, die, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, ja, ich habe ja den Kontakt mit den Leuten dann nicht vollkommen verloren, die dann aber gesagt haben, sie sind viel glücklicher, weil sie viel größere Freiheitsgrade haben.
Also nicht, dass ich mich jetzt in dem Bereich gut auskenne, aber die Leute, die mir das so sagen oder sich so mitteilen, berichten über genau diese Effekte.
Wir dürfen nicht unterschätzen, welchen positiven Einfluss unser Befinden auf unsere Arbeitsleistung hat. Wenn ich schon morgens mit sehr schlechter Stimmung und oder Angst oder negativen Emotionen zur Arbeit gehe, dann wird sich das auch in meinem Arbeitsergebnis niederschlagen. Und und das ist dann der sogenannte Teufelskreis, in den ich mich dadurch begebe. Wenn ich dort nicht wieder rauskomme, dann kann das bis ganz unten gehen, bis es mir wirklich richtig schlecht geht oder bis meine Leistung so schlecht ist, dass sich mein Arbeitgeber von mir trennt.
Oder ich in die innere Kündigung abdrifte und über Jahre hinweg oder über längere Zeit hinweg ja meine Bedürfnisse anderweitig stille. Mitarbeiter finden ja schon eine Möglichkeit, wie sie auf ihre Kosten kommen.
Genau, die das einfach das Minimum, das geforderte Minimum liefern, ja, und ja, dementsprechend Dienst nach Vorschrift machen.
Ja, Björn, ich glaube, wir haben einen Großteil der Aspekte beleuchtet, die für das Thema Kosten und Einnahmen, die harte und weiche.
Was hier einfach so als Schlussfolgerung für mich im Raum steht, ist, dass die weichen Faktoren eine ganz entscheidende Rolle spielen im Arbeitsleben. Und es sind die weichen Faktoren, die sich letzten Endes auch auf die harten Faktoren auswirken. Das heißt, wenn ich mich bei meiner Arbeit wohlfühle, dann liefere ich gute Ergebnisse, was unter normalen Umständen zu höherem Gehalt führt, ja, was in normalen Umständen zu Beförderungen führt. Und der Fokus, den wir als Mitarbeiter in Unternehmen, in großen und in kleinen Unternehmen legen sollten, insbesondere bei der Berufswahl, aber auch bei der Ausgestaltung der aktuellen Position, sollte sich wirklich darauf konzentrieren, dass wir uns die weichen, dass wir die weichen Kosten minimieren und die weichen Nutzen maximieren. Dann kommen auch die harten Faktoren hinzu und wir schaffen es uns, ja, auch karrieremäßig weiterzuentwickeln und die gewünschte berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben.
Mir ist gerade währenddessen, als du gesprochen hast, noch eingefallen, eine konkrete Geschichte einer Klientin, die aufgrund dessen, dass ihre Weichenkosten wirklich zu hoch waren, sie arbeitete in einem Umfeld, das vom Arbeitsklima her sehr angespannt war. Und dann hatte die sich instinktiv gedacht, sie sucht sich eine andere Stelle oder sie möchte überhaupt eine andere Tätigkeit ausüben. Und eine genauere Betrachtung hat dann dazu geführt, dass es gar nicht um die Art der Aufgabe ging, sondern eher um dieses Umfeld. Also, dass sie durchaus Kindergärtnerin bleiben konnte, aber in einem anderen Team. Mhm. So dieser erste Reflex wäre gewesen, als Kindergärtnerin auszusteigen und einen anderen Beruf zu ergreifen. Und das ist oft so die Dynamik, die Leute haben, wenn sie unzufrieden sind. Dass sie quasi das Kind mit dem Bade ausschütten und einen anderen Job sich wünschen. Derweil wäre vielleicht der Job gar nicht das Thema. Mhm. Oder ist gar nicht das Thema. Sondern die klimatischen Bedingungen, die Art des Unternehmens. Und das ist natürlich dann auch viel leichter, in dem Feld zu bleiben und sich ein anderes Unternehmen zu suchen, als umzusatteln.
Ja, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Ich bedanke mich bei euch, lieben Zuhörern, fürs Dabeisein.
Ich natürlich auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!